Es geht um das Thema der Geist der Kindschaft. Römer 8, die Verse 12 bis 17. So sind wir nun, liebe Brüder, Schuldner nicht dem Fleisch, dass wir nach dem Fleisch leben. Denn wo ihr nach dem Fleisch lebet, so werdet ihr sterben müssen. Wo ihr aber durch den Geist des Fleisches Geschäfte tötet, so werdet ihr leben. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch welchen wir rufen, Abba, lieber Vater. Derselbe Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir denn Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, so wir anders mit leiden, auf dass wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Wir hören dann jetzt gleich auf die Botschaft.
Wir machen ein bisschen Fortsetzung von gestern unter dem Blickwinkel, uns mal darauf zu konzentrieren, was es mit unserer Kindschaft Gott gegenüber auf sich hat. Es ist auch in unserem Text schon sehr der Fall, der es gestern auch war. Der Herr hat hier viele rote Fäden miteinander verflochten und wir wollen mal versuchen, dreien davon ein bisschen zu folgen. Ich hoffe, es wird nicht zu lange jetzt, wahrscheinlich können wir doch auch gar nicht mehr so viel aufnehmen und wir müssen ja zum Mittagessen pünktlich fertig werden. Ich möchte gerne auch noch mit uns beten. Lieber Herr Jesus Christus, lehre du uns bitte verstehen, was das heißt, dass du uns dem Vater erkauft hast. Mach uns bitte froh und gewiss darin, dass wir dein und des Vaters Eigentum sind. Herr, wir wollen dich herzlich darum bitten, dass du unsere Herzen frei machst von Furcht, von Verzagen, von all dem, was wir vor dir zurückhalten und wodurch wir uns von dir zurückhalten. Bitte schenke uns da das Wirken deines Heiligen Geistes, der uns frei macht. Lass uns lernen, was es heißt, dass du uns zu Kindern Gottes gemacht hast. Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten, Herr. Mach uns still und rede du. Amen. Der Geist der Kindschaft. Ich dachte, als ich mir in der Vorbereitung so Gedanken darüber machte, irgendetwas schwingt bei diesem Abschnitt, bei diesen 6 Versen aus Römer 8 mit im Hinterkopf, was unser Herr Jesus Christus selber mit eigenen Worten formuliert hat. Mir war das lange nicht ganz klar. Es gibt manches Mal ein Reden von Parallelstellen. Wer sich das in den Evangelien mal ein bisschen genauer anguckt, wird feststellen, dass die oft gar nicht parallel sind. Hier, so dachte ich aber, formuliert der Geist Gottes etwas in einer beeindruckenden Parallele zu einem Gleichnis, das unser Herr erzählt und das wir spätestens seit Wilhelm Busch gewohnt sind, als einen der Zentraltexte des Evangeliums zu verkündigen. Das ist Lukas 15, die Verse 11 bis 32. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Oder um hier nichts Falsches auf Band zu bringen, ist 11 bis 32, ist das nur der erste Sohn oder sind das beide Söhne?
Beide.
Beide, danke. Also 11 bis 32. Das sind nämlich 2 verlorene Söhne. Und während der erste begreift, was es mit seinem Vater auf sich hat, weil er ganz unten angekommen war, begreift der Zweite nicht, was es mit seinem Vater auf sich hat. Und wenn ich das richtig sehe, muss diese Haltung des zweiten Sohnes für den Vater auch nochmal ein Schlag ins Kontor gewesen sein. Ein wirklicher Schock, dass er diesem Sohn sagte, du lebst dein ganzes Leben lang bei mir und du hast überhaupt keine Beziehung zu mir. Du hast überhaupt nicht verstanden, wer ich bin. Du hast überhaupt nicht wahrgenommen, was meine Herzenshaltung dir gegenüber ist. Du lebst ein Leben mit mir und lebst es als ein Leben komplett neben mir her. Du weißt gar nichts über dein Vaterhaus. Das ist das, was aus dem Herzen des zweiten Sohnes hervorsprudelt. Ich glaube, das hat den Vater auch nochmal sehr geschockt. Und ich frage mich, nicht nur jetzt, ich frage mich das generell schon mal, wie weit ich von dem zweiten Sohn eigentlich weg bin innerlich. Das ist vielleicht wie der andere Punkt auch, wenn es um Bekehrung geht, müssen wir ja den Satz festhalten, Gott hat keine Enkelkinder. Auch Menschen, die in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind, müssen irgendwann selber vor Jesus Christus hintreten und ihm ihr Leben bringen und ihm ihre Sünde bringen und sich bekehren. Und so mag das hier ein bisschen auch sein, dass eine Gewöhnung dieses zweiten Sohnes an das Leben im Vaterhaus dazu geführt hat, dass er gar nicht im Vaterhaus lebt, sondern dass er nur einfach irgendwie lebt. Und das ist zufällig im Hause dieses Vaters, den er gar nicht kennt. Dieser zweite Sohn muss genauso ernst machen mit den offenen Armen des Vaters, wie es der erste Sohn machen musste. Vielleicht gelingt es, das ein bisschen auch noch deutlich zu machen in drei Punkten, die uns beschäftigen sollen bei dem Thema der Geist der Kindschaft. Der erste Punkt wäre Kindschaft statt Knechtschaft. Der zweite Punkt wäre Liebe statt Furcht. Der dritte Punkt wäre das Eigentum. Da ist dieser erste Sohn, der hat seinem Vater ganz rotzfrech ins Gesicht gesagt, rück mein Erbteil raus, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, ich gehe. Das hindert aber offensichtlich den Vater nicht daran, sich nach der Beziehung eines Vaters zu einem Kind zu sehnen. Man sieht ihn ja in dem, was Jesus erzählt, förmlich jeden Tag auf der Wegkreuzung stehen und gucken, kommt er denn nun endlich wieder? Wann sieht er denn endlich ein, dass ich sein Vater sein will? Wann sieht er denn nun endlich ein, dass bei mir im Vaterhaus sein Leben ist? Und dann sieht er diesen Sohn kommen schon von Weitem und macht etwas, wo ein orientalischer Leser sofort vor Scham die Bibel zuklappen würde. Der Vater nimmt sich die Rockschöße in die Hand und rennt los. Was das Zeug hält, was die alten Knochen noch hergeben, rennt er auf diesen Sohn zu. Das würde kein Orientale machen, das ist ein total unwürdiges Verhalten. Ein erwachsener Mann rennt nicht, das machen höchstens Kinder. Aber das, was im Herzen dieses Vaters vorgeht, lässt ihm keine andere Wahl. Man könnte ein Wort Jesu ein bisschen abwandeln, wes das Herz voll ist, das gehen die Beine über. Bei diesem Vater ist das so. Der nimmt die Beine in die Hand, der kann nicht schnell genug zu seinem verlorenen Sohn hinkommen, um ihn in die Arme zu schließen. Das ist das Herz des Vaters. Und dieser Sohn hatte sich auf den Weg zurückgemacht, als er festgestellt hat, dass er mit seinem Leben aus Eigenmächtigkeit komplett ans Ende geraten war, aber mit dem Gedanken, ich kenne den noch, von dem ich weggelaufen bin. Aber es ist mir jetzt, nach dem Leben, was ich geführt habe, wohl nicht mehr möglich, noch zu denken, er ist mein Vater. Das war er früher mal, bevor ich weggelaufen bin. Das kann er ja jetzt unmöglich mehr sein. Das kann er nicht mehr sein wollen, das kann ich ihm auch nicht antun, sollen denn die Leute denken. Ich will mal sehen, ob der, der früher mein Vater war, mich vielleicht irgendwo im Stall schlafen lässt und gegen harte Arbeit dafür sorgt, dass ich Wasser und Brot habe. Das könnte ich ja vielleicht von ihm erbitten, wenn ich ganz toll, ganz doll bitte. Und mit einem Herzen, das davon gefüllt ist und das wahrscheinlich auch seinen Schritt bestimmt hat, und vielleicht kann man sich überlegen, wie ein Schritt aussieht, der von einem solchen Herzen gesteuert ist. Mit einem solchen Schritt macht dieser Sohn sich auf den Weg. Und dann wird er förmlich über den Haufen gerannt von seinem Vater, der es nicht abwarten kann, ihn wieder in die Arme zu schließen und ihn wieder aufzunehmen. Und dieser Sohn kommt gar nicht dazu, dem Vater zu sagen, was eigentlich sein Plan war, weil der Vater, bevor der Sohn überhaupt loslegen kann, ihm die Kindschaft schon wieder völlig herstellt, als wenn nie was gewesen wäre, ohne Einschränkungen. Die alten Lumpen kommen weg, kommen Feierkleider herbei und der Siegelring, wenn ich das mal so sagen darf, kommt ihm wieder an den Finger. Er darf das Wappen der Familie, zu der er gehört, wieder tragen und er darf es auch benutzen. Das ist vielleicht jetzt eher ein bisschen eine mittelalterliche Deutung. Ich bin nicht ganz sicher, ob das im Originaltext mit drin steckt. Aber vielleicht kommt das der Vorstellung ein bisschen nahe, wenn aus einem Fürstengeschlecht ein Sohn wirklich sein Leben komplett in den Sand gesetzt hat und diesem Geschlecht nur Schande gemacht hat, gegen den Fürsten rebelliert hat. Und dann kommt er nach Hause völlig zerbrochen und der Vater steckt ihm das Familiensiegel wieder an den Finger und sagt, du bist in meinen Augen würdig, dieses Wappen deiner Familie wiederzutragen. Du bist wieder Kind dieses Hauses und du darfst es auch verwenden. Du darfst offiziell auftreten als Kind dieses Fürstenhauses. Und dann gibt es keine Standpauke, die man zu erwarten hätte, dann gibt es ein Fest. Bei diesem Fest wird auch nochmal deutlich, dieser Vater, der hatte die ganze Zeit auf Verdacht ein Mastkalb im Stall. Er konnte ja nicht wissen, ob er es irgendwann mal braucht, aber er hat sich immer mal eins gehalten. Jedenfalls ist ein Mastkalb bereit auf den Tag, wo der Sohn wiederkommt, damit der Vater diese Freude an dem Sohn, der zu ihm zurückkommt, auch wirklich feiern kann. So vollständig ist die Wiederherstellung für die, die mit ihrem alten Leben, mit ihrem Leben aus der Trennung von Gott, mit ihrem Leben gegen Gott zurückkommen zu Gott. Die diesen Weg unter die Füße nehmen, diesen Weg gibt es, weil Jesus Christus ihn geebnet hat, weil Jesus Christus selbst dieser Weg ist. Durch ihn kommt man zum Vater. Es kommt niemand zum Vater als nur durch ihn, aber durch ihn, das ist auf Golgatha verbrieft und versiegelt, kommt man zum Vater. Und über Golgatha geht dieser Weg. Der Weg zum Vater heißt, Jesus Christus annehmen und sich von Jesus Christus annehmen lassen. Das ist sicher beides. Es geht damit weiter, wie es Johannes 1 dann formuliert. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Vollmacht, Gottes Kinder zu sein. Hier redet der Evangelist Johannes schon davon, dass in diesem Kommen zu Jesus, Jesus Christus selber, ein Vollmachtsgeschehen umsetzt. Aus seiner Vollmacht heraus handelt, nämlich jeden, der zu ihm kommt, zu Gottes Kind macht, ihn bevollmächtigt, Gottes Kind zu sein. Hier verliert das ein bisschen die Papierform und wird zu etwas Wesentlichem. Da ist das Reden vom Heiligen Geist. Wir haben uns gestern damit beschäftigt, was dieses Geistesgeschehen in unserem Leben ist. In ihm, in diesem Geist, besteht die Vollmacht, Gottes Kind zu sein. Und diese Vollmacht ist eine so überwältigende, wie der Ansturm des Vaters auf den Sohn, der zurückkommt, überwältigend war. Sie besteht nämlich in nichts weniger als in der von Jesus verheißenen Tatsache, ich und der Vater werden kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Dieses Wohnung nehmen geschieht durch den Geist Jesu Christi in deinem und meinem Leben. So wird der Geist der Kindschaft, der die Vollmacht ist, Gottes Kind zu sein, in dir und mir wirksam und lebendig. Und dieser Geist macht keine halben Sachen. Dieser Geist setzt auch nichts zur Bewährung aus. Jeder Vater, der Besitz zu verteidigen hat und sehen muss, wie es wirtschaftlich läuft, würde zu einem solchen Sohn ja sagen, so, du bist jetzt hier erstmal für ein Jahr auf Probe zu Hause. Und dann gucken wir mal, wie du dich benimmst. Und innerhalb dieses einen Jahres, wenn ich sehe, dass du diesem Haus nicht entsprichst oder dass du wieder anfängst, Mist zu bauen wie früher, dann fliegst du eben wieder raus. Dann war's das. Der Vater, der mit dem Sohn zusammenkommt und Wohnung in denen nimmt, die Jesus Christus aufnimmt, der setzt zu einer solchen Bewährung die Kindschaft nicht aus. Der setzt in die Kindschaft ein, indem er den Geist seiner Vollmacht in den Menschen hineingibt, der ihm jetzt gehört. Dieser Geist setzt die Regierungsvollmacht des Sohnes Gottes um. Und da wird es wichtig, dass Kindschaft nicht nur den Stand meint, den neuen Stand in Christus, sondern auch das neue Wesen. Ein Geist, der Wohnung genommen hat, erkennt man daran, dass da nicht nur die Zahnbürste im Badezimmer rumliegt, wie das bei einem Gast wäre, und mal für zwei Nächte die Klappcouch ausgeklappt ist oder so. Ein Geist, der Wohnung genommen hat, der fängt an, meine alten Schrottmöbel aus dem Fenster zu schmeißen. Wenn das, wo er wohnt, ihm gehört, dann hat er das Recht zu beseitigen, was ihm nicht passt, und dann hat er das Recht einzuräumen, was er haben will. So funktioniert die Aufzählung in Galater 5. Wo dieser Geist das Regiment angetreten hat, wo Jesus Christus durch ihn regiert, da sollen Hass, Neid, Streitsucht, Hader, Eigensinn, jede Form von Egoismus zum Fenster rausfliegen und ersetzt werden durch das Lebensmobiliar, das wirklich taugt. Das hat Martin vorhin in der ersten Stunde vorgelesen. Liebe, Friede, Freude, Geduld, Güte, Treue, Freundlichkeit, Sanftmut und Selbstbeherrschung. So wird der Geist, der den Stand, den neuen Stand der Kindschaft umsetzt, und zwar völlig umsetzt, ungeachtet dessen, was war, auch zu dem Geist, der das neue Wesen der Kindschaft in Angriff nimmt, in den Menschen, die seinem Regiment unterstellt sind. Zu dieser Kindschaft gehört dann auch noch der Gedanke, dass sie sich ganz, ganz wesentlich von Knechtschaft unterscheidet. Ich habe das jetzt bei irgendjemandem gehört, der erzählte das von einem Mitglied des Hauses Bodelschwing. Ich bin nicht ganz sicher, ob das Ernst war oder Friedrich der Ältere. Die hatten ja durchaus auch Besitzungen als Adlige. Und da wäre es eines Morgens so gewesen, dass ein Pächter dem betreffenden Bodelschwing Rede und Antwort hätte stehen müssen für irgendetwas. Das bestand im Strammstehen vor Bodelschwings Schreibtisch und darin, dass der Eigentümer des verpachteten Gutes dem Pächter des gepachteten Gutes bestimmte Dinge zu sagen hat, die nicht liefen, und dieser Pächter musste sich das gefallen lassen und musste sich dem unterwerfen und musste sehen, wie er aus dieser Nummer wieder rauskommt. Und dann kam, Türen aufgerissen im Ansturm, irgendein Bodelschwing-Kind reingerannt, rannte zu seinem Vater, sprang auf den drauf und wünschte ihm einen guten Morgen. Und man hatte diesen Unterschied zwischen dem, was der Pächter als Knecht über sich ergehen lassen musste, und dem, was das Kind durfte. In derselben Situation zwei völlig unterschiedliche Herangehensweisen, weil es zwei völlig unterschiedliche Verhältnisse waren. In diese Kindschaft setzt Jesus Christus jeden ein, der ihm sein Leben bringt. Nicht das Strammstehen vor Gottes Schreibtisch ist das, wozu wir eingeladen sind. Das hat Jesus für uns getan auf Golgatha, das dürfen wir annehmen, sondern das Reinstürmen und zum Vater hinspringen ist das, wozu wir von Jesus eingeladen sind. Das ist Kindesverhalten. Der Weg dazu ist frei. Vielleicht sollte man da parallel mal Hebräer 4 lesen. Dass wir mit Freimut und Zuversicht zum Gnadenthron herantreten dürfen, jederzeit, wenn wir Hilfe nötig haben und Gnade und Barmherzigkeit suchen. Das ist Kindesverhalten. Dazu sind wir eingeladen. Darin besteht unsere Berufung. Diese Tür steht uns jederzeit sperrangelweit offen. Und das ist die Tür der Kinder. Das ist nicht die Tür der Knechte. Das ist die Freiheit der Kinder. Knechte haben diese Freiheit nicht. Das ist eine Einladung, die nur an Kinder ergeht. Und ich möchte vom Evangelium her heute Morgen einfach nochmal dazu aufrufen, lasst uns diese Freiheit für uns persönlich in Anspruch nehmen. Gott hat sie uns geschenkt. Gott hat ein Herz, das dafür schlägt, das hat er uns offenbart, indem er uns seinen Sohn geschenkt hat. Nun lasst uns davon reichlich Gebrauch machen. Wir sind eingeladen und berufen zur Kindschaft und wir sind bevollmächtigt zur Kindschaft durch den Geist, in dem Jesus und der Vater Wohnung in uns genommen haben. Und das ist auch der zweite Punkt, Liebe statt Furcht. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, dass so ein Polizeigott verkündigt wird. Oder manchmal bezeichne ich das auch gerne als Stasi-Chef. Erich Mielke hat ja noch 1989 im Herbst gesagt, ich habe euch doch alle lieb. Und was für Auswirkungen diese Liebe des Erich Mielke hatte für sein Volk, das ist historisch auch sehr genau dokumentiert. Es gibt leider, leider dieses Bild und es gibt leider, leider Verkündigung, die dieses Bild stärkt und fördert, dass Gott ständig wie Sherlock Holmes mit der Lupe auf der Suche nach irgendetwas ist, worauf er mit antworten kann. So ein Polizeigott. Der Apostel Johannes schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 4, wer in dieser Weise von Gott denkt, der soll bitte, bitte ganz dringend die Einladung des Evangeliums annehmen, sich vom Geist der Kindschaft dahin führen zu lassen, den Vater wirklich zu erkennen. Furcht ist nicht in der Liebe. Wer zu Gott noch ein Verhältnis hat, das von Furcht bestimmt ist, der hat Gottes Herz noch nicht wirklich erkannt, der hat Gottes Liebe noch nicht wirklich verstanden. Der Apostel Paulus drückt es etwas anders aus. Am Ende von Römer 8, da kommen wir nicht mehr zu. Gott hat für dich und mich seinen eigenen Sohn nicht verschont. Und jetzt nenn mir doch mal was, nachdem dieses Opfer da ist, was Gott dir vorenthalten könnte. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Dieser Geist der Kindschaft hat ganz, ganz wesentlich die Aufgabe, nicht nur das Leben Jesu Christi in uns umzusetzen und uns zu unserer Lebensausrichtung zu machen, sondern auch die Kenntnis von Jesus Christus und die Kenntnis von Gott, dem Vater, in uns lebendig zu machen. Licht auf Jesus Christus und auf den Vater zu werfen, indem wir Jesus und Gott, den Vater, wirklich sehen, wirklich erkennen können. Deswegen gilt auch die Faustregel, ein Geist, der Nebelkerzen schmeißt, ist das Gegenteil des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wirft immer Licht. Und im Licht des Heiligen Geistes werden Jesus und der Vater immer klarer. Wo das nicht geschieht, da darf man getrost urteilen, dass da der Heilige Geist nicht am Werk ist. Auch da, wo ein Gott verkündigt wird, vor dem du dich fürchten solltest, nicht ein Gott, zu dem du als Kind kommen darfst. Vielleicht, ich bin nicht ganz sicher, ich will das auch nicht einfach unterstellen, aber vielleicht kann man das mal beobachten, ob nicht auch an der Stelle Geisterunterscheidung der Gemeinde gut tät. Und im Licht dieses Geistes, in dem Licht, mit dem er uns die Augen öffnet für Jesus und für den Vater, sollen wir erkennen, dass der Vater mit der Liebe, mit der er uns schon geschaffen und bereitet hat, uns schon immer hinterhergegangen ist, dass er uns in dieser Liebe ruft und einlädt, ganz grundsätzlich die Liebeseinladung zum Opfer seines Sohnes, aber dann auch die Liebeseinladung dazu, ernst zu machen mit der rhetorischen Frage des Apostels Paulus, was könnte es noch geben, dass Gott uns mit seinem Sohn nicht schenkt? Die Beziehung, die dieser Vater durch unseren Erlöser uns schenkt und in uns schafft, die soll darin bestehen, dass wir ja mehr und mehr lernen, ihm zu vertrauen. Und am anderen Ende unseres Vertrauens finden wir einen heiligen Gott. Das gehört wesentlich zu dem, was ihn von anderen Vätern unterscheidet. Ich persönlich sehe mich durchaus in der Lage, das Urvertrauen meiner Tochter und meines Sohnes zu enttäuschen und zu beschädigen. Gott ist heilig. In Gottes Wesen ist Lüge keine denkbare Option. Es ist auch keine denkbare Option in Gottes Wesen, dass er etwas sagt und dann nicht tut. Es ist in Gottes Wesen keine denkbare Option, dass er uns seine Treue zuwendet und wenn wir uns an diese Treue wenden, kassiert er sie wieder. Das wäre übrigens Allah, das wäre nicht Gott. Allah ist im Koran ja ein Willkürherrscher. Umso überraschter bin ich immer, dass die evangelische Kirche diesen Unterschied nicht sieht. Würde man sich an Allah wenden mit dem Hinweis darauf, im Koran steht doch, dass du gnädig und barmherzig bist, dann sagt dir Allah, ja, das steht zwar da, aber deswegen lasse ich mich noch lange nicht von dir darauf festnageln. Das würde ja heißen, du kannst über mich bestimmen. Ich bin aber so souverän, dass ich mir von dir nichts vorschreiben lasse und wenn du mich jetzt verhaften willst bei Gnade und Barmherzigkeit, dann gebe ich sie dir gerade nicht, damit du meine Souveränität lernst. Das ist Allah. Gott ist, wenn du dich an meine Treue um Gnade und Barmherzigkeit wendest, dann wisse, dass ich meine Treue am Kreuz meines Sohnes habe festnageln lassen. Die ist beständig für Zeit und Ewigkeit und die ist dir offen. Mein Sohn ist dafür gestorben, dass du jederzeit kommen darfst. Mein Sohn ist dafür gestorben, dass du jederzeit im Vertrauen, wie ein Kind es zum Vater haben darfst, dich an mich wendest, mit allem, womit du dich gerne an mich, deinen Gott, wenden möchtest. Das mögen Lebensentscheidungen sein, das mögen Nöte im Leben sein, die ganz unterschiedliche Gestaltung haben können. Das mögen Dinge sein, die unser Leben niederdrücken, weil wir selbst auf eine falsche Spur geraten sind oder weil andere uns da niederdrücken. Ich bin Siegfried dankbar für das Wort von heute Morgen und auch Bruder Keim, der Vater weiß, dass dieser Vater sich für all diese Dinge interessiert und dass dieser Vater nichts davon zu gering schätzt, als dass ich es ihm bringen dürfte und dass ich es seiner Macht und seiner Liebe und seiner Treue anbefehlen dürfte. Liebe statt Furcht, herzliche Einladung hier, auch vom Geist der Kindschaft uns den Perspektivwechsel schenken zu lassen. Der Punkt mit dem Eigentum, der kommt am Schluss dieses Abschnitts ja auch noch zur Sprache. Sind wir aber Kinder, so sind wir Erben. Das formuliert der Vater ja seinem zweiten Sohn gegenüber als Ausdruck seines Unverständnisses. Alles, was mein ist, ist auch dein. Wo Gott eigentlich anscheinend davon ausgegangen ist im Gleichnis, der Sohn weiß um den Reichtum seines Vaters. Und wenn da irgendwas ist, wofür er den Reichtum seines Vaters braucht, warum greift er nicht einfach zu? Er hat einen reichen Vater. Der Sohn wusste es offenbar nicht. Hier wird es uns auch nochmal gesagt, wir sind Kinder dessen, dem aller Reichtum im Himmel und auf Erden gehört und der über alles zu gebieten hat. In erster Linie geht es wohl um das reiche Erbe, das wir zu erwarten haben mit der Perspektive der Ewigkeit, für die Jesus uns erkauft hat. Aber es geht mit Sicherheit auch darum, dass Gott ein rechter Vater ist, reich über alle, die ihn anrufen. Lasst uns vom Geist der Kindschaft die Augen dafür öffnen und uns dahin leiten, diesen reichen Vater auch in seiner Liebe zu erkennen und darin zu erkennen, dass er uns in seinem Sohn nichts vorenthält und ihn darum anzurufen: Vater, du bist reich über mich, dein Kind. Du siehst, wo ich in meinem Leben als dein Kind aus deinem Reichtum herausleben muss, weil meine Armut mich nicht versorgen kann. Bittet diesen Vater als seine Kinder und ihr werdet einen Vater vorfinden, der jedem gerne gibt und der reich ist über alle, die ihn anrufen. Jesus Christus hat uns zu Kindern dieses Vaters gemacht. Er hat uns die Vollmacht gegeben, Kinder dieses Vaters zu sein. Der Vater und der Herr Jesus Christus selber haben Wohnung in uns genommen. So sind wir Miterben Jesu Christi, so sind wir Erben dieses reichen Vaters. So dürfen wir unser Leben bergen im Reichtum dieses Vaters. Ich sag mal Amen, dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Lass uns miteinander beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir möchten dich herzlich darum bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist unsere Augen, unsere Sinne, unser Herz hell machst für dich, für den Vater. Lehre uns bitte erkennen, was wir natürlicherweise nicht erkennen konnten, dass wir nur durch deine Gnade erkennen können, dass du uns je und je geliebt hast, dass du uns deswegen zu dir gezogen hast, dass du auf Golgatha an jeden von uns gedacht hast und für jeden von uns alles vollbracht hast. Herr, und lehre uns verstehen, was du uns sagen willst, wenn du das Gleichnis von dem vor Barmherzigkeit brennenden Vater und den beiden völlig in die Irre gegangenen Söhnen erzählst. Amen.